Sonnenstand und Schattenlänge. Der Rezeptionist lächelte und winkte, als ich den Eingangsbereich durchschritt. Die Vasen und Schälchen und Tischchen waren mit Sonnenblumen, Astern und Chrysanthemen, mit Kürbissen und Kastanien und mit orangefarbenen Schleifen dekoriert. Als ich das letzte Mal durch diesen Raum gegangen war, steckten Tulpen in den Vasen, lagen verzierte Eier in den Schälchen, saßen Hasenfiguren auf den Tischchen. Man gab sich hier besondere Mühe dabei, die Jahreszeiten auf den ersten Blick erkennbar zu machen. Das gefiel Mutter. In ihren früheren Tagen hatte sie sich leidenschaftlich um ihren Schrebergarten gekümmert und besaß, im Gegensatz zu mir, einen grünen Daumen. Die Birnenernte war jedes Jahr üppig gewesen. Eimer um Eimer wanderten durch den gesamten Kleingartenverein. Tage später unterhielt man sich über Kuchen und Kompott. Und man staunte, man fragte Mutter um Rat und manchmal blitzte vor lauter Neid die ein oder andere Nasenspitze. Mein schlechtes Gewissen nagte. Mutter hatte sich am Telefon traurig angehört. Der Blumenstrauß von der Tankstelle, sie würde die Herkunft sicher sofort erkennen, war mir nun peinlich. Aber wo sollte ich damit hin? Jetzt würde ich ihn überreichen, mich für mein langes Fortbleiben entschuldigen und auf einen harmonischen Nachmittag hoffen. Ich klopfte dreimal. Keine Antwort. Ich öffnete die Tür. Bis auf Zimmerpflanzen, auch diese gediehen unter Mutters Fittichen wie Giersch im Frühsommer, war niemand im Raum. Hallo? Eine junge Frau war aufgetaucht. Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich möchte meine Mutter besuchen. Frau Gonthardt ist im Gemeinschaftsraum. Sie guckt mit Frau Meier Fernsehen. Da hinten rechts herum? Fragte ich. Ja, genau. Danke. Die beiden Damen klatschten, als die Lippen der Serienfiguren aufeinander trafen. Endlich haben sie sich gefunden, sagte Frau Meier in feierlichem Ton. Hallo Mutter, sie drehte den Kopf. Ach was, meine Tochter, dass du dich noch einmal blicken lässt, damit habe ich schon gar nicht mehr gerechnet. Tut mir leid. Hier, ich habe dir Blumen mitgebracht. Als ich den Strauß übergab, bemerkte ich das Preisschild. Knappe 10 €? Da hast du aber ein Schnäppchen gemacht. Sonst sind die an der Tankstelle bestimmt deutlich teurer. Entschuldige bitte, es lag nichts anderes auf dem Weg. Ich find's jedenfalls schön, dass du hier bist. Sie drückte meine Hand. Erika, meine Tochter wird mich jetzt draußen ein bisschen spazieren fahren. Wir sehen uns zum Abendbrot. Erika Meier nickte, blickte aber weiterhin zum Fernseher. Ich schob Mutter zum Fahrstuhl. Sie bestand darauf, die Knöpfchen drücken zu dürfen. Die Teleskoptür klapperte während des Öffnens und polterte, als sie sich schloss. Es war ungewöhnlich warm für diese Jahreszeit. Und das, obwohl die Sonne mittlerweile weniger als den halben Tag erhellte und nicht mehr viel Zeit hatte, um Luft und Land aufzuheizen. Die Bäume verkündeten unbeirrt den frühen Herbst, die Weide, die ihre lanzettlichen Blätter gelb färbte, die Schwarzerle mit einigen braunen Blättern, die Rotbuche, die ihr saftiges Sommergrün in Orange übergehen ließ. »An den Teichen, da ist es schön, lass uns doch dorthin gehen«, sagte Mutter. Ich schob den Rollstuhl auf den Wanderweg. Er führte einmal um die beiden Teiche herum, in Abzweigung verlief er in den angrenzenden Wald. Wir hielten an einer Sitzbank an. Neben der Bank kämpften Wespen um den Einlass in eine verlassene, halb gefüllte Bierflasche. Vielleicht die letzte Schlacht, die sie in diesem Jahr schlugen. Ich gab der Flasche einen Tritt, sie fiel um, entließ Flüssigkeit und Insekten und kullerte das Ufer hinunter zum Teich. Ein Stock stoppte sie. Die Wespen stürzten sich hinterher und krochen in das Loch. »Christiane!« Mahnend meinen Namen auszurufen, beherrschte sie immer noch. »Was denn? Jetzt kann ich mich wenigstens hinsetzen und die Viecher belästigen uns nicht.« »Aber das ist Umweltverschmutzung«, sagte sie. »Ob die Flasche hier steht oder dort drüben liegt, macht doch keinen Unterschied.« Sie blickte in die Ferne. Ich blickte in die Ferne, sofern das Auge hier sehen konnte. Über den blaugrünen Spiegel hinweg, zum Schilf, den Sträuchern, den Weiden und den Buchen. Plätschern und Rascheln, Straucheln und Wipfeln, Geräusche der Natur, die die menschliche Sprache nicht abbilden kann. Mutter deutete über den Teich. »Schau mal, die Wildrose hat schon Hagebutten ausgebildet. Der Herbst kriecht jetzt in jedes Geschöpf. Er ist nicht mehr aufzuhalten. Und im Winter stehen die Hagebutten dann leuchtend im Mittelpunkt der Blicke, nähren die Tiere und erinnern an den Kreislauf des Lebens. Im Alter wirst du noch zur Philosophin, was? Mein Tonfall klang etwas belustigter, als er sein sollte. Das sind bloß meine Gedanken. Sie faltete die Hände. Ich habe übrigens noch eine Überraschung für dich, sagte ich.
Und ich dachte, die Tankstellenblumen seien schon der Höhepunkt gewesen.
Sei nicht so schnippisch.
Bin ich nicht. Jetzt steck doch das Handy weg. Das bisschen Zeit kannst du doch deiner alten Mutter widmen.
Ich ließ das Handy in die Handtasche fallen, nachdem ich meiner Tochter unseren Standort geschickt hatte.
Das war kurz nötig, sagte ich zur Mutter.
Sie kam den Weg entlang, sie schlich sich heran, sprang vor ihre Großmutter. Überraschung! Lotta, wo kommst du denn her? Bist du gar nicht mehr auf Reisen?
Ich bin gestern zurückgekommen.
Sie umarmte sie. Oma, hast du eine neue Frisur? Gut siehst du aus.
Mutter strich sich eine Strähne hinter das Ohr. Nein, nein, in ihren Gesichtszügen flimmerte, hinter ihrer gezeichneten Weisheit, eine junge, geschmeichelte Frau.
Lotta zog einen Karton aus ihrem Beutel, klappte ihn auf, präsentierte. 3 spiralförmige, rosa Türmchen mit Perlen, mit Herzen, mit Glitzer. Für jede Frau ein Törtchen. Lotta biss in die Cremehaube. Mund und Nase verschwanden tief. Sie gab durch Leidenschaft geformte Töne von sich. Erleben von Genuss. Ich leckte und knabberte und rupfte und wunderte mich über die waghalsige Konstruktion, die, wie ein steiler Berg, ohne Hilfsmittel kaum zu erklimmen war. Mutter gab Lotta das Törtchen zurück.
Ich bin nicht so süß.
Ach Oma, ich bin doch extra für dich zu dieser Konditorei gegangen. Lieb von dir, trotzdem.
Ich hatte die Hälfte des Törtchens abgebaut, meine Finger klebten, die Zähne mit einer dicken Zuckerschicht belegt.
»Kann man hier baden?«, fragte Lotta.
»In dem Teich?«
»Ja, mir ist so warm. Die Sonne brennt ja wie verrückt.«
»Ich habe hier noch niemanden baden sehen«, sagte Mutter.
Lotta zog Shirt und Hose aus, stapfte auf das Ufer zu.
»Das kannst du doch nicht machen. Der Sommer ist vorbei.«
»Mama, ich kann.« Sie watete ins Wasser hinein, war bald bis zur Hälfte versunken, stieß sich ab und tauchte unter. Eine Libelle schwebte im Zickzackflug über der wabernden Eintauchstelle. Als Lotta ihren Kopf wieder durch die Oberfläche stieß, huschte die Libelle zur Seite, blieb aber stetig in ihrer Nähe. Lotta schwamm mit kräftigen Armzügen in Richtung Ufer und richtete sich auf. Die Libelle drehte ab. Lotta stapfte aus dem Wasser, passierte die Bierflasche.
Au!
Sie betastete ihre Fußsohle. Ich steckte mir schnell den Rest des Törtchens in den Mund, lief zu ihr und stützte sie bis zur Bank. Sie setzte sich. Ich aber musste wieder zum Ufer hinunter, um den klebrigen Schmier von meinen Fingern abzuwaschen. Der rechte Zeigefinger wurde einfach nicht komplett sauber. Ich konnte reiben, wie ich wollte. Aber das Gröbste war entfernt und Feinheiten waren jetzt nicht wichtig. Ich wollte mir Lottas Fuß ansehen. Er war angeschwollen.
»Lass mal gucken, ob der Stachel noch steckt.«
Mutter schüttelte den Kopf. »Von einer Wespe bleibt der Stachel doch nicht stecken.«
»Aber sie ist draufgetreten, also sollte man doch sicher gehen, oder?«
Mutter und ich inspizierten. Ich fixierte den Fuß, Mutter schaute sich die Einstichstelle an.
»Zeig dir den Fuß noch mal näher.«
»Schluss jetzt!« Lotta zog ihren Fuß zurück.
»So schlimm ist es nicht. Die Schwellung ist nicht groß und außerdem bin ich schon lange kein Kind mehr.«
Auf meinem Arm bemerkte ich eine vibrierende Wespe. Kannte sie ein menschliches Oben und ein Unten? Schaute in die Augen, bevor sie stach? Ich wagte es nicht, mich zu bewegen. Ich spürte ihre feingliedrigen Füße. Es musste eine deutsche oder eine gemeine sein, typisch schwarz und gelb gefärbt, mit dunklen Fühlern und eher plumpem Körper. Sie kroch meinen Oberarm hinauf, hielt an, hob ab, flog zum Törtchenkarton. Der war mittlerweile von 7 Wespen belagert. Eine hatte es sogar unter den durchsichtigen Plastikdeckel geschafft und bediente sich an der Buttercreme. Ich schwankte zwischen Ekel und Faszination. Im Spätherbst würde ihre alte Königin sterben.
eine Staatsauflösung unausweichlich machen. Freier Fall. Nur die Jungköniginnen suchen im Winter ein Versteck in Baumhöhlen, Rindenspalten oder unter Reisighaufen. Geklappt und kalt und steif, knapp vor der Todesschaufel schlafend. Räubertiere. Feuchtigkeit und Schimmelpilze lassen die meisten von ihnen das Frühjahr jedoch nicht erleben.
»Christiane, mir ist kalt«, Mutter zitterte.
»Kalt? Ich schwitze hier, obwohl ich nur halb in der Sonne sitze.«
»Wie du siehst, bin ich im Schatten, und in die Sonne möchte ich nicht mehr. Ich möchte rein«, sagte sie.
»Dann bringe ich dich jetzt zurück.«
»Oma, ich würde noch ein bisschen hier sitzen bleiben, die Sonne genießen und meinen Fuß ausruhen, wenn das für dich okay ist«, sagte Lotta.
»Natürlich, meine Liebe. Gute Besserung und melde dich mal, ja?«
Lotta nickte und schickte einen Luftkuss über ihre Handfläche. Ein Rotkehlchen hüpfte durch die Gehölze und trieb uns zick, zick, zick aus seinem Revier. Ich schob und schwitzte. Ein feuchter Film schimmerte auf meinen Unterarmen. Es grollte. Noch weit, weit weg, doch schob und lief ich zügiger. Feucht wurde nass. Die Klinkerfassade des Anbaus kam zwischen den Bäumen zum Vorschein. Dann der Turm des alten Gebäudeteils. Donner. Die Sonne war verschwunden. Der Wind frischte auf. Die Metallfahne auf der Turmspitze drehte mal in die andere, mal in die eine Richtung.
Sie klirrte. Mutter zitterte und suchte nach meiner Hand.